Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, mit den Nachrichten meldet sich Sofia Miklovic.
Nachrichten.
Außenministerium verweist auf Situation in Nepal nach Sturzflut. Außenminister Blanár als Hauptredner in Zagreb. Polnischer Minister würdigt die Solidarität der Slowakei. Das slowakische Außenministerium warnt vor der verschlechterten Sicherheits- und humanitären Situation im Norden Nepals nach verheerenden Sturzfluten. Das Ministerium macht darauf aufmerksam, dass die Regionen Rasuwa und Nuwakot sowie der Bereich an der Grenze zu Tibet am meisten betroffen sind, ebenso wie auch ein Teil des Pilgerweges von Nepal nach Tibet zum heiligen Berg Kailash. Den Touristen wird empfohlen, diese Regionen zu meiden und den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen. Die aktuellen Reiseempfehlungen sind im Internet auf der Homepage des Außenministeriums in slowakischer und englischer Sprache zu finden. Europa muss in der sich wandelnden Welt seine Sicherheit, seine Wettbewerbsfähigkeit und seine Partnerschaften stärken, um seine Interessen durchsetzen und die Zukunft mitgestalten zu können. Dies sagte der slowakische Außenminister Juraj Blanár am Mittwoch nach der Jahreskonferenz der kroatischen Botschafter und Konsuln in Zagreb. Der Chef der slowakischen Diplomatie trat bei dieser Veranstaltung als Hauptredner auf. Ein bedeutender Bestandteil der Zukunft Europas sei Blanár zufolge die EU-Erweiterung. Die Slowakei unterstütze die europäische Perspektive der Balkanländer, erinnere jedoch an die Erfüllung der bestehenden Beitrittsbedingungen. Der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hat sich am Donnerstag beim slowakischen Resortkollegen Robert Kaliniak für die Zustimmung zur Teilnahme slowakischer Soldaten an der NATO-Operation Eastern Sentry bedankt. Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Sicherheit an der NATO-Ostflanke, so Minister Kosiniak-Kamysz in den sozialen Netzwerken. Der Entsendung von maximal 101 Soldaten zu dieser Mission zugestimmt. Ihr Wirkungsraum, in dem sie den Luftraum überwachen und das Raketenabwehrsystem unterstützen sollen, wird vor allem Polen und Rumänien sein. Ihrer Entsendung muss noch das slowakische Parlament zustimmen.
Tagesthema.
Jan Virgala zählt zu den Persönlichkeiten der slowakischen Medizin, deren Beitrag mit tausenden geretteten Kinderleben gemessen wird. Während seines langen aktiven Lebens folgte er stets unermüdlich seiner Berufung, die Gesundheit der Verletzlichsten zu schützen. Am Donnerstag ist ein Jahrhundert seit der Geburt des Gründers der Kinderinfektologie in der Slowakei vergangen. Der Name Jan Virgala ist zu einem Synonym für Fachlichkeit, Menschlichkeit und unermüdlichen Aufklärung geworden. Dies bewies er schon in der Nachkriegszeit, als er mit Impfungen gegen Epidemien in entlegenen Ortschaften der Ostslowakei kämpfte, bis hin zu dem symbolischen Moment im Jahre 2020, als er zu den ersten gegen Covid-19 geimpften Menschen zählte. Jan Virgala wurde am 27. August 1926 in der Gemeinde Bardejovská Nová Ves geboren. Seine Kindheit wurde von der Wirtschaftskrise und später von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs geprägt. Doch gerade diese Erfahrungen, die mit der damaligen hohen Kindersterblichkeit aufgrund von Infektionskrankheiten verbunden waren, prädestinierten seinen professionellen Lebensweg. Das Medizinstudium absolvierte er an der Comenius-Universität in Bratislava und anschließend in Košice. Die Nachkriegsjahre waren in der Ostslowakei aus epidemiologischer Sicht sehr kritisch. In der Region fehlten Ärzte und Vorbeugungsprogramme, es herrschten schlechte hygienische Bedingungen. Eins der bedeutenden Kapitel im Leben von Jan Virgala war seine Pionierarbeit im Impfbereich. In den 50er Jahren bedeuteten einige Krankheiten wie Kinderlähmung, Halsbräune, Blauhusten, Masern, ein hohes Todesrisiko oder eine lebenslange Behinderung für slowakische Kinder. Jan Wirgala wurde klar, dass diese Epidemien nur durch flächendeckende Impfungen gestoppt werden konnten. Historische Dokumente sowie Erinnerungen von Zeitzeugen vermitteln das Bild eines Arztes, der mit einer Kühlbox voller Impfstoffe entlegene Ortschaften im Osten des Landes besuchte. Oft musste er nicht nur logistische Hindernisse, sondern auch Misstrauen und die Angst der Eltern überwinden. Seine Ausdauer und Aufklärungskraft brachten schließlich Ergebnisse. Gerade Jan Wirgala und seine Kollegen haben sich darum verdient gemacht, dass die damalige Slowakei 1960 zum ersten Land in der Welt wurde, in dem es gelungen war, die Kinderlähmung gänzlich auszurotten. Nachdem 1966 Wirgala zum Chefarzt der Infektologie im Kinderkrankenhaus Košice ernannt wurde, begann sich diese Arbeitsstätte unter seiner Leitung der Diagnostik und Heilung schwerwiegender und weniger bekannten Krankheiten zu widmen. Jan Wirgala starb im Oktober 2024 im hohen Alter von 98 Jahren.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nun kommen wir zum Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Tonmeister Nikita Chramischew und Redakteurin Kerstin Jakubik werden Sie heute durch das Programm begleiten. Diesmal wollen wir unsere Sendereihe zum aktuellen Jubiläum des Rundfunks hier in der Slowakei fortsetzen, bei der Sie einen Einblick in die wichtigsten Ereignisse wie auch die einzelnen Organisationseinheiten des Senders erhalten. Dazu wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Slowakischer Rundfunk, ein Jahrhundert mit euch.
Bei Radio Slovakia International widmen wir uns regelmäßig jeden Monat dem 100-jährigen Bestehen des slowakischen Rundfunks. Ein unverwechselbarer und außerordentlich wichtiger Bestandteil des Radioprogramms ist dabei auch unser Sinfonieorchester des slowakischen Rundfunks. Und gerade diesem Klangkörper widmet sich diesmal unser Kollege Roman Bombosch. Das Sinfonieorchester des slowakischen Rundfunks ist in zahlreichen legendären Erkennungsmelodien unserer Radiosendungen, in in- und ausländischen Filmen sowie auch bei feierlichen Konzerten zu hören. Erst vor wenigen Wochen etwa beim Konzert mit dem Titel »Slowakische Impressionen«, mit dem der slowakische Rundfunk sein 100-jähriges Jubiläum feierte. Aber wie ist dieses erstklassige Ensemble eigentlich entstanden? Der Rundfunkhistoriker Wladimir Drexler weiß genaueres.
Am 3. Oktober 1926 gab es vom slowakischen Nationaltheater aus die allererste Rundfunkübertragung überhaupt. Der Dirigent war Zdeněk Folprecht und gerade mit dieser Oper begann eine ganze Reihe legendärer Opernübertragungen. Das war kein Zufall. Theaterdirektor war damals der Komponist Oskar Nedbal, ein Mensch mit einem sehr positiven Verhältnis zum Rundfunk. Bereits 1925, als das Opernensemble des Nationaltheaters zu einem Gastspiel in Prag weilte, trat es auch im Prager Rundfunk auf. Nedbal wurde schließlich zusammen mit Miloš Rupelt auch erster Leiter des Musikprogramms in Bratislava.
Der Musik im Rundfunk sowie dem Orchester selbst hat sich auch der Musikexperte Pavel Zelena intensiv gewidmet. An die Anfänge des Rundfunkorchesters erinnert er sich so.
In den Anfängen des Rundfunks funktionierte das System so, dass das Programm landesweit ausgestrahlt wurde und sich die einzelnen Sender nach und nach daran anschlossen. Jeder von ihnen steuerte eigene Sendungen bei und übernahm gleichzeitig einen Teil des gemeinsamen Programms. Bratislava beteiligte sich zu etwa einem Drittel am Gesamtprogramm. Das Radiojournal schuf daher die Voraussetzungen für die Gründung eines Orchesterensembles und legte gleichzeitig eine sinnvolle Aufgabenteilung fest. Prag erhielt die Genehmigung für ein 26-köpfiges Orchester mit Schwerpunkt auf dem symphonischen Repertoire, das das Angebot der Tschechischen Philharmonie ergänzen sollte. Grün verfügte ebenfalls über ein 26-köpfiges Orchester, dessen Aufgabe jedoch darin bestand, sich der populären symphonischen Musik zu widmen.
Pavol Zelenaj weist dabei auf eine außerordentlich wichtige Angelegenheit hin, die für die Rundfunksinfoniker entscheidend ist. Es geht für sie nicht nur um das Konzertieren vor Publikum, sondern allem voran um die Aufnahme ursprünglicher slowakischer Musik für das Rundfunkarchiv.
Wenn Prag und Brünn den Bedarf an symphonischer Musik decken sollten, gab es da ein Problem. In Bratislava war bereits der Komponist Alexander Moises tätig, der gerade von seinem Studium in Prag zurückgekehrt war. Doch die slowakische symphonische Musik hatte immer noch kein eigenes Orchester. Und man weiß ja, dass das Schaffen stets von den Interpretationsmöglichkeiten abhängt. Ein Komponist braucht Zugang zu einem Orchester. Er muss hören können, was er schreibt. Er braucht den Kontakt zum Klang. Genau deshalb entbrannte ein langjähriger Kampf um die Erweiterung des Orchesters in Bratislava. 18 Mitglieder reichten einfach nicht aus, zumal Prag schon damals 26 hatte. Dieser Kampf um ein größeres Orchester dauerte Jahre.
Das Orchester musste sich in seinen Anfängen, genau wie das gesamte neue Medium, schrittweise an neue Technik gewöhnen. Die Musiker mussten lernen, mit diesen neuartigen Mikrofon- und Aufnahmetechnologien umzugehen.
Die Technik befand sich zu jener Zeit noch in der Entwicklungsphase und der Rundfunk war natürlich bestrebt, alle neuen Optionen als erster zu nutzen. Eines der ersten Geräte, die hier auftauchten, war das sogenannte Blattner-Phone. Die Prager Redakteure reisten damit durch die Republik und nahmen aktuelle Ereignisse, Reden von Politikern oder gelegentlich auch Musik auf. Für den Rundfunk in Bratislava eignete es sich allerdings nicht sonderlich. Zum einen stand das Blattner-Phone nicht zur Verfügung, zum anderen war die Aufnahmequalität schlecht. Das Blattner-Phone funktionierte nach dem Prinzip der magnetischen Tonaufzeichnung, ähnlich wie später das Tonbandgerät, nur dass der Ton statt auf Band auf einen Draht aufgezeichnet wurde. Eine weitere Aufzeichnungsmethode arbeitete mit Platten, bei denen dünne Lackschicht auf einer Metallscheibe aus leichtem Aluminium aufgesprüht wurde. In dieser wurden mit einer speziellen Nadel Rillen eingeritzt, ähnlich wie bei klassischen Wachsmatrizen, aus denen Schallplatten hergestellt wurden.
Heute können die Besucher des slowakischen Rundfunks das Orchester bei seinen regelmäßigen Abonnementkonzerten im großen Konzertstudio sehen und hören. Auch diese schöne Tradition besteht schon fast ein Jahrhundert, Wladimir Draxler erklärt.
Im November 1942 begannen unter der Leitung von Herrn Babuschka regelmäßige Konzerte und es entstand die Tradition wöchentlicher Freitagsauftritte. An diese Tradition knüpfte später ganz selbstverständlich auch die slowakische Philharmonie an. Man kann sagen, dass das Rundfunkorchester, schon damals ein Sinfonieorchester, die Funktion eines nationalen Sinfonieorchesters erfüllte. Es war die erste stabile Basis für die professionelle Orchesterkultur in der Slowakei.
Es gab unzählige Namen, die unser Sinfonieorchester mit dem Taktstock in der Hand geleitet haben. Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten war sicherlich Chefdirigent Ondrej Lenart. Diese Legende der slowakischen Musikszene erklärt, dass man gegenüber professionellen Musikern manchmal auch streng sein muss. Das Ergebnis übertreffe dann bei weitem die Erwartungen.
Ich erinnere mich noch gut an einen Ausspruch von Herbert von Karajan. Einmal wurde er gefragt, wie er zur Demokratie im Orchester stehe. Seine Antwort war spontan und kompromisslos. Wenn Sie über Demokratie und ein Sinfonieorchester sprechen wollen, vergessen Sie das lieber. In einem Orchester herrscht strenge Disziplin. Jeder muss genau das spielen, was der Komponist geschrieben hat. Ein Musiker darf sich nichts ausdenken, er darf nicht nach eigenem Gutdünken spielen, er darf nicht sagen, ich empfinde das anders. Ein Sinfonieorchester ist ein Kollektiv, das auf absoluter Präzision und Respekt vor dem Werk beruht.
Dass ein Orchester das Land auf höchstem Niveau repräsentiert und alle Musiker für ihre Leistung eine gewaltige Verantwortung verspüren, kann auch Maestro Andrei Lennart bestätigen.
Jeder Musiker trägt seine eigene Haut zur Markte. Wenn jemandem ein Patzer unterläuft, so könnt ihr euch kaum vorstellen, wie sehr ihn das schmerzt. Nach außen hin lässt er sich nichts anmerken, aber man sieht, wie er plötzlich blass wird. Und nun stellen Sie sich vor, der Dirigent würde ihn auch noch missbilligend anstarren. In dem Moment wäre alles vorbei. Das Orchester würde auseinanderbrechen.
Einer der bedeutendsten aktuellen Dirigenten, die mit unserem Orchester in Verbindung stehen, ist Adrian Kokosch. Neben den Eigenkompositionen, die er aufnimmt und mit denen er Konzerte gibt, begleitete er mit dem Orchester auch die größten einheimischen und internationalen Stars, darunter Miroslav Žbírka, John Anderson von der Band Yes oder Brian May von der berühmten Band Queen. Adrian Kokosch ist der Ansicht, dass jeder Maler oder Schriftsteller seinen unverwechselbaren Stil hat und dies auch für Dirigenten und ihre Orchester gilt.
Natürlich hat jeder Dirigent seinen ganz eigenen Stil und was das Zuhören angeht, egal ob ich im Auto sitze oder zu Hause Radio höre, es ist keineswegs so, dass ich meine eigenen Werke nicht gerne hören würde. Ganz im Gegenteil, es freut mich sehr, wenn etwas Schönes erklingt, das unter meiner Leitung entstanden ist. Aber ich finde dann immer eine Kleinigkeit, die noch ein bisschen besser sein könnte. Das ist diese berufliche Deformation, Dinge, die niemand außer mir hört. Ich muss lernen, auch meine eigenen Werke anzuhören. Mit Abstand, mit Demut und mit Freude.
Mit dem Taktstock in der Hand wird der Dirigent zu einer Art Magier.
Der Taktstock ist eigentlich so eine Art kleiner Zauberstab. Er kann Wunder vollbringen, aber er kann die Musiker auch verwirren. Deshalb muss ein Dirigent stets wachsam und perfekt vorbereitet sein. Denn wenn er nicht vorbereitet ist, hilft ihm selbst der bezauberndste Taktstock nichts. Oft fragen mich Leute, wenn sie Aufzeichnungen unserer Konzerte sehen, warum ich den Taktstock manchmal weglege und ihn dann wieder in die Hand nehme. Kürzlich erhielt ich sogar eine SMS von einem Bekannten. Warum legst du eigentlich manchmal den Taktstock beiseite? Ehrlich gesagt kann ich darauf keine eindeutige Antwort geben. Es ist so ein Gefühl. Bei manchen Werken, Stücken oder Liedern verspüre ich einfach den inneren Drang, den Taktstock beiseite zu legen und die Emotion direkt mit der Hand auszudrücken. Etwas, das ich mit dem Taktstock nicht so präzise zeigen kann. Es dreht sich alles um Emotionen, darum, wie man sie in diesem Moment am besten auf das Orchester und auch auf den Zuhörer überträgt.
Aber sehen wir uns doch mal das Sinfonieorchester selbst genauer an. Dabei hilft uns erneut Dirigent Andrei Lennart.
Im Orchester haben wir mehrere Instrumentengruppen, Streicher, Holzbläser, Blechbläser und Schlaginstrumente. Ich vergleiche das gerne mit einem Regenbogen. Es ist eine Frage der Farbigkeit. Jede Gruppe hat ihre eigene Farbe, ihren eigenen Farbton, ihren eigenen Charakter. Und erst wenn sich alle vereinen, entsteht dieser große, bunte Klangbogen.
Und ohne die Musiker wäre das alles natürlich gar nicht möglich. Der Leiter der Trompetengruppe, Marek Bielik, ist schon seit vielen Jahren mit beim Orchester dabei, obwohl er, wie er selbst sagt, dafür nicht gerade die genetischen Voraussetzungen mitgebracht hatte.
Ich wuchs ohne musikalischen Hintergrund auf. Meine Eltern spielten weder Trompete noch waren sie Musiker. Ich bewegte mich aber in einem Umfeld, in dem es im Dorf diese Blaskapelle gab. Und die hat mich völlig in ihren Bann gezogen. Als ich zum ersten Mal eine Trompete in die Hand nahm, probierten mein Bruder und ich sie aus und schlossen uns dann der Kinderblaskapelle an. Von da an war es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Entscheidung, am Konservatorium zu studieren. Es folgte das Studium und dann eine Anstellung im Sinfonieorchester, eine Woche vor meiner Hochzeit. Meine Frau ist Geigerin, sie unterrichtet Geige und auch unsere vier Kinder hat sie unterrichtet. Bis heute sind sie aktive Musiker, sodass wir uns auch fachlich austauschen können. Was uns gefällt, was nicht. Wir können uns zu jeder musikalischen Darbietung eine Meinung bilden.
Das Wirken in einem Sinfonieorchester, das sind zwar wunderbare, aber oftmals auch körperlich und geistig anstrengende Momente. Das weiß auch Stefan Filas, der Konzertmeister der ersten Geige.
Manchmal kann man nach einem Konzert nicht sofort einschlafen. Wenn ich mich am Abend hinlege, erlebe ich diese Momente so frisch, als hätte ich sie gerade erst gespielt. Es ist ähnlich wie bei einem Fußballer, der sich eine Verletzung oder Muskelkater mit nach Hause bringt. Nur bleibt bei uns Musikern die Musik immer noch lebendig im Kopf. Sie hallt nach, ich höre sie noch, sie klingt noch aus.
Ein hervorragender Musiker ist auch der Klarinettenspieler Roland Szewczyk, der dank seiner Familie schon von klein an ein sehr inniges Verhältnis zur Musik hatte.
Ich hatte das Glück, dass meine Mutter Musikerin war und sich sehr danach sehnte, aus ihren Söhnen Musiker zu machen. Schon von Kindheit an hat sie in uns die Vorstellung geweckt, dass wir eines Tages musizieren würden. Und die Wahl der Klarinette, da spielte auch ein wenig Pragmatismus mit. In unserem Umfeld gab es einen Klarinettenlehrer, dem meine Eltern so sehr vertrauten, dass sie uns zu ihm schickten.
Marian Hlasny, Geiger und Mitglied der zweiten Geigengruppe, ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Orchesters. Mit einem Lächeln beschwört er, dass Spitzenkunst oft mit sportlichen Leistungen vergleichbar sei.
Am schwierigsten ist es, die Finger aufzuwärmen, wenn es kalt ist. Wenn sie steif und verkrampft sind, kommt man hin und es geht einfach nicht. Dann muss man sich erst einmal ein wenig auftauen und die Hände wieder in Schwung bringen, damit sie überhaupt wieder gehorchen.
Die Bedeutung des Teams und des Teamgeists hebt auch Maestro André Lennart hervor.
Vor einem Konzert oder einer Aufnahme finden zahlreiche Proben statt, gerade damit sich die Musiker aufeinander einspielen können, was wir spielen und wie wir einander zuhören. Und da wir im Rundfunk arbeiten, sage ich es ganz offen, das Mikrofon lässt sich nicht täuschen. Jeder Fehler ist zu hören. Die Arbeit im Rundfunk hat mich zu einem gewissen Perfektionismus erzogen. Ich bin in dieser Hinsicht unerbittlich. Jede Ungenauigkeit kann mich regelrecht aus der Fassung bringen. Deshalb spreche ich von Diktatur. Nicht im negativen Sinne, sondern im professionellsten Sinne des Wortes. Im Orchester muss Disziplin herrschen. Wenn sie nicht herrscht, bricht das Zusammenspiel zusammen. Und wo kein Zusammenspiel herrscht, entsteht Chaos.
Das Leben im Orchester besteht natürlich auch aus Spaß und Anekdoten von hinter den Kulissen, die nicht immer nur ernst und rein künstlerisch sind. An eine lustige Begebenheit erinnerte sich Ivan Tvrdík, der Konzertmeister der Cellogruppe.
Einmal passierte es mir, dass ich zwar meinen Frack mitgenommen hatte, aber meine Schuhe nicht finden konnte. Die Zeit war schon weit fortgeschritten. Was nun? Ich überlegte kurz und sagte mir, ich gehe einfach so auf die Bühne, wie ich bin. Ich hatte schwarze Turnschuhe zum Frack an. Wir spielen. Der Dirigent taucht bereits in das Stück ein und schaute plötzlich zu mir. Sein Blick fiel auf meine Turnschuhe und er war schockiert. Er warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu und ich schaute zurück, so nach dem Motto, was soll ich denn machen? Und wir spielten zu Ende. Nach der Pause wartete bereits ein Freund auf mich, der versehentlich meine Schuhe mitgenommen hatte. Er stand da wie eine Erlösung.
Da bleibt die Frage, ob Symphoniker auch abseits der Bühne in ihrer Freizeit Musik hören. Und wenn ja, welche? Der Cellist Ivan Tvrdík verrät.
Ich unterscheide bei Musik nur zwischen guter und schlechter. Wenn etwas qualitativ hochwertig ist, kann man es sich anhören, egal aus welchem Genre es stammt. Pink Floyd, Deep Purple. Und mit dem Gründer von Deep Purple, John Lord, hatten wir hier sogar zwei Konzerte. Ich habe dort auch ein kleines Solo gespielt und wir haben uns unterhalten. Für mich war das eine große Ehre und ich hatte enormen Respekt vor ihnen, denn das sind Menschen, die etwas bedeuteten. Heute leben sie nicht mehr, aber diese Erfahrung ist mir in Erinnerung geblieben.
Und zum Schluss müssen wir uns auch noch mit den Instrumenten selbst brüsten. Der Geiger Marian Hlasny hält beim Spiel ein buchstäblich museales und unsäglich wertvolles Exponat in den Händen.
1928.
Meine Geige stammt aus dem Jahr 1928. Bis zu ihrem 100. Geburtstag fehlen ihr nur noch wenige Jahre. Ich spiele gerne darauf. Es ist wirklich eine hervorragende Geige, die mir auch bei der Interpretation sehr hilft. Ich spiele schon lange darauf. Sogar bei meinem Vorspiel hier im Orchester habe ich genau auf dieser Geige gespielt.
Wir hoffen, dass das Sinfonieorchester des Slowakischen Rundfunks auch im zweiten Jahrhundert ihres Bestehens an unserer Seite stehen wird und es weiterhin Freude und Emotionen verbreitet und uns die schönste Musik beschert. Auch wenn die Musiker hinter den Instrumenten oft andere Emotionen empfinden als wir, die Zuschauer und Zuhörer. So schließt André Lennart.
Während des Applauses nimmt man zwar wahr, dass die Leute klatschen, aber man ist immer noch in seiner eigenen Welt, ganz woanders. Nach dem Konzert sehne ich mich nach Stille. Ich komme nach Hause, meine Familie fragt ein bisschen nach, wir wechseln ein paar Worte. Und ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, wo ich alles noch einmal Revue passieren lasse. Man lässt jeden Moment, jede Emotion, jede Kleinigkeit, die einen berührt hat, noch einmal Revue passieren. Die Musik hält noch im Kopf nach und die Seele muss zur Ruhe kommen, durchatmen und das verarbeiten, was gerade passiert ist. Das ist sehr hart und manchmal auch schmerzhaft.
Der heutige Teil zum 100-jährigen Bestehen des Slowakischen Rundfunks wurde von unserem Kollegen Roman Bombosch vorbereitet. Im kommenden Monat wollen wir uns dann auch dem Geburtstag unseres jüngeren Geschwisterkinds widmen, dem Fernsehen, das in diesem Jahr immerhin schon 70 Jahre jung wird.
Slowakischer Rundfunk, ein Jahrhundert mit euch.
Das war's auch schon wieder für heute. Tonmeister Nikita Kramischew und Redakteurin Kerstin Jakubik danken Ihnen dafür, dass Sie wieder mit dabei waren und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, do počutia.
Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechce žiť. Spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri, a... Vzal, kto si husle, si taká len do chvíle, než začnú čardá žrať. Loď sa krúca, rád sa pridám, veže k prstiam pritiahni ma. Toč sa, omiň si ma, omiň ako hlad. Loď sa krúca, nebuď iná, kým ti hudba prúdi v žilách. Až pokým noc zemi trasie, berli šierny šiar. Nevadí, že ty